Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer, herzlich willkommen. In Brüssel tut sich heute eine ganze Menge in Sachen Mobilität. So einigten sich das Europaparlament und die EU-Mitgliedstaaten auf eine deutliche Aufstockung von Ladestationen für Elektroautos. Außerdem wurde heute endlich beschlossen, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden dürfen. Aber Moment mal, gab es da nicht enormen Streit, der vom deutschen Verkehrsminister Volker Wissing ausging? Und was bedeutet all das für die deutsche Autoindustrie? Klären wir in dieser Sendung. Und außerdem bis 14 Uhr, wie Europas Bankenaufseher auf die Branche schauen in angespannten Zeiten, warum viele Mittelständler keine Nachfolger für ihre Unternehmen finden und wie die israelische Wirtschaft Israels Premier Netanyahu mit einem Generalstreik mit dazu brachte, seine umstrittene Justizreform zumindest aufzuschieben. Vor 4 Tagen feierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing das Aus für das Verbrenner aus, wie er das auf Twitter formulierte. Fahrzeuge mit Verbrennermotoren sollen laut Wissing auch nach 2035 zugelassen werden dürfen, wenn sie ausschließlich CO2-neutrale Kraftstoffe tanken. Dabei haben die EU-Staaten vor etwa 30 Minuten zunächst etwas anderes beschlossen, den ursprünglichen Kompromiss, wonach ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden. Erst später wird die EU-Kommission versuchen, Verbrennungsmotoren, die ausschließlich sogenannte E-Fuels verbrennen, in der ursprünglichen EU-Verordnung zu verankern. Ob das alles so klappt, da gibt es in Brüssel Fragezeichen. Planungssicherheit für die Industrie, die sieht jedenfalls anders aus. Konkreter ist hingegen dieses Vorhaben. Die Zahl von Ladestationen für Elektroautos soll deutlich ausgebaut werden. Darauf einigten sich heute das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten. Stefan Überbach.
Mindestens alle 60 Kilometer soll ab 2025 eine Ladestation für Elektroautos zu finden sein. Für batteriegetriebene Lkw und Busse alle 120 Kilometer. Die Vorgaben gelten zunächst für die wichtigsten europäischen Straßenverbindungen. In Deutschland gehören unter anderem die meisten Autobahnen und Bundesstraßen dazu. Bis 2030 soll es dann flächendeckend in der gesamten EU ein dichtes Netz an Stromtankstellen geben. Die Bürgerinnen und Bürger müssten sich keine Sorgen mehr wegen der Suche nach Ladestationen machen, heißt es in einer Erklärung der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft. Abgerechnet werden soll per EC oder Kreditkarte, damit das Aufladen von Elektroautos nicht komplizierter ist als das normale Tanken. Die Einigung muss jetzt noch vom Europaparlament und der Vertretung der Mitgliedsländer bestätigt werden, was normalerweise als Formsache gilt.
In Brüssel stehen die Zeichen also auf Elektromobilität. Deutschland hat sich durchgesetzt und hält ein Fenster für Verbrennungsmotoren mit sogenannten E-Fuels aber offen. Und ob diese entsprechende Regelung kommt und das rechtskonform ist, da gibt es zumindest Fragezeichen. Es ist und bleibt also kompliziert und deshalb wollen wir heute im Börsengespräch über die deutsche Autoindustrie sprechen. Fragen wir Stefan Wolf, unseren Reporter an der Börse in Frankfurt am Main. Machen diese Nachrichten aus Brüssel etwas mit den Aktien der deutschen Autobauer?
Es passiert wenig diesbezüglich. Papiere der deutschen Automobilhersteller bewegen sich kaum. BMW mit einem Plus von 0,7%. Ähnlich sieht es auch bei Daimler und VW aus. Volkswagen-Aktien mit einem Plus von 0,5%. Und wenn man sich diese eher moderaten Reaktionen mal anschaut, Jürgen Pieper, Autoexperte beim Bankhaus Metzler, dann könnte man ja fast den Eindruck gewinnen, die Autohersteller seien gut vorbereitet auf die E-Mobilität.
Jein, würde ich sagen. Also sie machen natürlich seit 3-4 Jahren sehr viel, entwickeln sehr viel, stecken eine Menge Geld rein. Aber es bleibt eben diese Hintertür offen. Das ist ja auch so gewünscht eigentlich von der deutschen Autoindustrie, dass man sagt, der Verbrenner hat noch sein Ende noch nicht klar definiert am 2035, sondern es geht dann vermutlich auch noch eine Zeit lang weiter. Also man will diesen Gedanken immer noch loswerden, dass das Ende einer doch sehr, sehr erfolgreichen Verbrennerzeit dann kommt. Die deutschen Hersteller sind wirklich extrem gut und erfolgreich gewesen mit dem Diesel und mit den Benzinern. Und das sind sie in der E-Mobilität heute noch nicht. Also sie gehören jetzt dazu. Ich würde sagen, sie schwimmen mit. im Bild gesprochen, aber sie sind nicht die Spitze der E-Mobilität. Das stellen doch noch, stellt eine Tesla dar, das stellen auch zunehmend sehr innovative Chinesen dar. Und da schwimmen die Deutschen halt bisher mit.
Trotzdem, VW hat gesagt, 2035 ist für uns Schluss mit Verbrennungsmotoren. Die Konkurrenz ziert sich noch ein bisschen, Mercedes und BMW. Da möchte man kein konkretes Datum nennen. Ist das das Hintertürchen, von dem Sie gesprochen haben, was man hofft, sich offen zu halten mit den E-Fuels?
Das ist das Hintertürchen, wobei die Hintertür wird eher von der Politik im Moment beschrieben. Sie glauben das zu brauchen aus verschiedenen Gründen, dass sie dort sagen, wir sind da offen, wir wollen uns noch nicht festlegen auf E-Mobilität. Ich halte es für verkehrt. Also ich glaube, man setzt besser Zeichen, wo man die Zukunft sieht, in welche Richtung es dann wahrscheinlich laufen wird und bereitet sich intensiv auf die Zukunft vor, anstelle immer wieder zurückzuschauen und zu sagen, ja, damit sind wir doch so erfolgreich gewesen, das wollen wir uns dann möglichst lange erhalten.
Können E-Fuels überhaupt konkurrenzfähig sein? Man spottet ja schon über den Champagner des Antriebs.
Ja, nach bisherigem Stand nicht. Das geht gar nicht nur um Preise, auch die Energieeffizienz. Und ich glaube, das wird in Zukunft sehr wichtig sein, dass keine Energie verloren geht oder so wenig wie möglich verloren geht. Energieeffizienz sieht bei E-Fuels sehr schlecht aus. Auch deswegen halte ich das für kein besonders gutes Zukunftsmodell.
Sie haben es eben gesagt, die deutschen Hersteller tun sich ein bisschen schwer mit ihrer E-Mobilitätsstrategie. Andere Hersteller, wie zum Beispiel Tesla, haben die Nase vorn. Können die Deutschen da verloren gegangenes Terrain wieder gut machen, bis das Verbrenner auskommt?
Ja, ich denke, wenn Sie ganz oder sehr konsequent auf diese Karte setzen, wenn Sie sehr viel mobilisieren, wenn Sie sich auch vielleicht von manchen Dingen verabschieden, wie sehr, sehr langen Entwicklungszeiten, auch Ihrer Bürokratie, die Sie in vielen Dingen haben, wenn Sie bereit sind, etwas kreativer an manche Dinge ranzugehen, warum zum Beispiel kommt ein Batteriewechsel als Angebot an die Kunden nicht von einem deutschen Hersteller, sondern von einem chinesischen Hersteller? Diese Innovationsfreude, die kann man zurzeit bei E-Mobilität noch nicht sehen auf Seiten der Deutschen.
Wird diese Entwicklung Jobs kosten?
Ja, das ist, glaube ich, unvermeidlich. Also die E-Mobilität, die E-Autos sind einfacher konstruiert. Das wird auf lange Sicht Jobs kosten. Aber es würde noch mehr Jobs kosten, wenn man in E-Mobilität auch abgehängt sein würde.
Also man muss was tun. Herzlichen Dank, Jürgen Pieper, für Ihre Einschätzungen zur E-Mobilität und zu den E-Fuels.
Und wir schauen auf Siemens Energy. Die haben einen großen Auftrag aus Italien an Land gezogen. Worum geht's und was macht das mit der Aktie?
Es geht um Infrastrukturprojekte. Das heißt also, das Stromnetz in Italien soll ausgebaut werden. Italienische Inseln sollen mit dem Festland verbunden werden. Die Verkabelung soll Siemens Energy übernehmen. Das Ganze doch etwas, was die Gewinne deutlich beflügeln wird. Deshalb Siemens Energy Aktien deutlich im Plus mit 1,9%.
Für Wohnungskonzerne ist das im Moment ein schwieriges Umfeld. Wir haben darüber berichtet, die hohen Bauzinsen führen größtenteils teilweise zu einem Baustopp. Und auch heute gibt es Neuigkeiten.
Ja, und die Diskussion um steigende Zinsen reißt ja nicht ab. Hinzu kommen Einschätzungen der EZB. Da hieß es, ja, die Kreditvergabe, die wird in Stocken geraten, weil die Zinsen steigen, weil Banken höhere Risikoaufschläge zahlen müssen. Das alles wird also dann doch dazu führen, dass sich die Lage am Bau und damit auch für die Wohnungsunternehmen weiter verschlechtert. Deshalb die Aktien von Vonovia, dem größten deutschen Wohnungskonzern, fast 6% im Minus. Die im MDAX geführten Aktien von Aroundtown haben sogar ein neues Rekordtief markiert.
Was macht der DAX?
Der deutsche Aktienindex, der dümpelt so vor sich hin. Der legt gerade 38 Punkte zu, 15.165 Punkte. Nach dem gestrigen fulminanten Wochenstart ist die Luft ein Stück weit raus. Belastet wird der deutsche Aktienindex auch von Bankaktien im Minus. Es gibt Razzien bei französischen Großbanken und die strahlen auch auf deutsche Werte ab.
Und wir schauen zum Schluss auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Am Anleihemarkt hat es Verluste gegeben, bis zu 2,70 Euro. Das hat zu einem Renditesprung geführt, die Umlaufrendite bei 2,32%. Das sind 14 Basispunkte mehr als am Vortag. Der Euro kostet aktuell 1,0828 $, einen halben US-Cent mehr als gestern. Und Gold hat sich leicht verbilligt, um 3,76 $ auf jetzt 1,956,49 $ je Feinunze.
Stefan Wolf in Frankfurt am Main. 2023 ist nicht vergleichbar mit dem Jahr 2008. Diese Formel wurde in den vergangenen Wochen immer wieder betont von Vertreterinnen und Vertretern, von Notenbanken und von der Politik. Die Akteurinnen und Akteure werben um Vertrauen, dass keine neue Bankenkrise droht, dass nach der Finanzkrise 2008 die Anforderungen dermaßen verschärft wurden, dass die Banken heute stabiler aufgestellt sind. Eine enorme Verantwortung kommt in diesen Tagen und Wochen den Bankenaufsichten zu. Haben Sie die Lage im Griff bzw. im Blick? Heute gab es ein Branchentreffen in Frankfurt am Main. Brigitte Scholtes.
Die letzten Wochen waren für Aufseher und natürlich Banken sehr aufregend. Das zeigte sich heute auf der Handelsblatt-Tagung zur Bankenaufsicht in Frankfurt. Auch wenn zunächst klar war, dass der Zusammenbruch der beiden amerikanischen Banken, der Silicon Valley Bank als auch der Kryptobank Silvergate, die deutschen Institute nicht betraf, bei Credit Suisse wurden sie dann schon nervös, erzählt Ulrike Bruzzi von dem Wochenende, als in der Schweiz über die Notfusion mit der UBS entschieden wurde. Bruzzi ist im Vorstand des genossenschaftlichen Spitzeninstituts DZ Bank zuständig für Finanzen.
Also es fängt natürlich schon vorher an als am Sonntag, dass man aufmerksam wird, weil sich am Markt was bewegt und weil man merkt, ob sich Liquidität ändert, ob Gerüchte eigentlich am Markt sind, also was man ja sonst immer nicht machen soll, auf Gerüchte zu hören. Das macht man im Bankgeschäft dann durchaus. Dann setzt man sich auch zusammen und sagt, ist da was dran, ist da nichts dran.
Auch die deutschen Bankenaufseher begannen, mögliche Risiken zu prüfen, berichtet Raimund Röseler bei der Finanzaufsichtsbehörde BaFin, zuständig für die Banken.
Sind die Einlagen vielleicht konzentriert? Gibt es Gefahr vom Bankrun, weil es nur spezifische Einlagengruppen sind? Gibt es Probleme auf der Aktivseite? Natürlich haben wir Probleme bei manchen deutschen Banken, aber wir haben kein Problem des Bankensektors. Wir haben natürlich, Sie kennen ein paar Adressen auch, da haben wir ganz spezifische Probleme, die müssen wir ganz normal aufsichtlich angehen. Aber ich sehe ganz ehrlich nicht die Gefahr einer Systemkrise oder dass das, was da passiert ist, jetzt sich zur Systemkrise hier auswachsen würde.
Und dann geschah es doch, dass die Deutsche Bank am vergangenen Freitag vermutlich von Hedgefonds auf ihre Stabilität getestet wurde. Die Kreditausfallversicherungen für die größte deutsche Privatbank schossen in die Höhe. Ein Alarmsignal für die Börse. Und das wunderte auch Andrea Enria, den Chef der EZB-Bankenaufsicht.
What concerned me really was the
Was mich wirklich betroffen gemacht hat, war das Ausmaß der Nervosität und Unruhe gegenüber Banken, die ich in den Märkten unter Investoren wahrgenommen habe. Und ich glaube, dass wir deshalb auch in den Markt der Kreditausfallversicherungen mehr Transparenz bringen müssen, deutlich machen müssen, wie diese Märkte wirklich funktionieren. Doch davon abgesehen machte Enria ja heute Morgen deutlich, dass er es nicht für produktiv halte, jetzt eine Diskussion über regulatorische Reformen zu beginnen. Der Fokus der Debatte sollte sich vielmehr auf eine effektive Aufsicht richten.
Restarting the debate on regulatory reforms would not be productive, in my view. The focus of our debate should be much more actually on effective banking supervision.
Mehr Effizienz also. Und die Erkenntnis auch bei den Geldhäusern, dass die so häufig beklagte strenge Regulierung doch auch ihr Gutes hat. Bei Kapitalvorschriften und Liquidität und bei der umfassenden Aufsicht. So meint Caroline Schriever, Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands.
Wenn ich sehe, dass wir in Europa über 5.100 Institute beaufsichtigt haben, in den USA gerade mal 14 und dass eine Silicon Valley Bank dann als klein gilt mit einer Bilanzsumme von 211 Milliarden US-Dollar, ich glaube, dann ist das nicht vergleichbar und dann lässt es auch die Schlussfolgerung zu, dass ich das Bankensystem für sehr robust halte.
Caroline Schrieber war das im Beitrag von Brigitte Scholtes. Die wenigsten Unternehmen in Deutschland sind Großkonzerne. Die Regel sind kleine, mittelständische Betriebe. Geführt teilweise seit Generationen von einer Familie. Die staatliche Förderbank KfW warnt nun, in vielen Fällen müssen Unternehmen schließen, weil sich kein Nachfolger findet, wenn die Chefinnen und Chefs in Rente gehen. Mischa Erhardt berichtet.
Die Zahlen sind alarmierend, denn jährlich sollen oder müssen in diesen und in den kommenden Jahren 100.000 mittelständische Unternehmen in die Hände von NachfolgerInnen wandern. Doch gibt es bei rund einem Drittel der Firmen Probleme, geeigneten Nachwuchs zur Übernahme zu finden.
Wir haben sozusagen eine Nachfolgelücke,
sagt die Chefvolkswirtin der staatlichen KfW-Bankengruppe Fritzi Köhler-Geib.
Perspektivisch wird es ungefähr jedes vierte Unternehmen, also jeden vierten Nachfolgewunsch treffen und entgegen des eigenen Wunsches das Unternehmen vermutlich stilllegen müssen.
Den Zahlen und Daten der KfW zufolge müssen in den kommenden 4 Jahren rund 560.000 Firmen eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger finden. Das sind fast 15% der insgesamt 3,8 Millionen mittelständischen Betriebe. Und 79% geben an, dass die Frage einer geeigneten Nachfolge ein Problem darstellt. Im Jahr zuvor waren es mit 76 3% weniger. Das Brisante an dieser Entwicklung? Das Problem dürfte in den kommenden Jahren weiter zunehmen aufgrund der demografischen Entwicklung, also der alternden Gesellschaft. Bereits heute sind fast ein Drittel der Chefunternehmerinnen und Unternehmer im Mittelstand 60 Jahre oder älter. Das sind 3-mal mehr als vor 20 Jahren. Ökonomin Fritzi Köhler-Geib.
Hier ist es gefragt, dass Unternehmer, Unternehmerinnen frühzeitig sich mit der Nachfolge beschäftigen. Wir sehen, dass auch nach wie vor noch Familienmitglieder am liebsten als Nachfolger, Nachfolgerinnen in Erwägung gezogen werden. Am wenigsten gerne verkaufen bisher Unternehmer, Unternehmerinnen ihre Unternehmen an Mitarbeitende.
Was aber natürlich auch eine Lösung zur Fortführung von Betrieben sein kann. Erschwerend kommt jedenfalls hinzu, dass es hierzulande in den vergangenen Jahren vergleichsweise wenig Unternehmen Neugründungen gegeben hat. Die sind nämlich auch potenzielle Übernahmekandidaten für bestehende Mittelständler. In der KfW-Befragung geben jeweils rund ein Drittel der Befragten an, dass Verkaufspreis und der bürokratische Aufwand Hürden bei der Übergabe von Unternehmen darstellen. Das sieht auch Markus Järger so. Er ist Vorsitzender des Bundesverbandes der Mittelstand BVMW.
Im Ausland kann man Unternehmen innerhalb von Tagen oder Wochen anmelden. Hier sind es immer noch sehr lange bürokratische und auch teure Prozesse bis hin zum Notar.
Und dann müsse man aber auch mehr Menschen motivieren oder ihnen ermöglichen, künftig als UnternehmerInnen agieren zu können oder zu wollen.
Wir brauchen auf jeden Fall Änderungen rund um den Bereich, wie wir Frauen mehr in den Mittelstand hineinbringen. Es ist auch wichtig zu sehen, welche Menschen mit Migrationshintergrund Finanzierungsmöglichkeiten brauchen. Wir müssen an den Schulen verpflichtend das Wirtschaftsfach einführen und wir müssen schauen, dass wir in Deutschland grundsätzlich Abgaben und Steuern sowie Energiekosten im Zaun halten. Dann sind deutsche Unternehmen auch für ausländische Käufer wieder attraktiver.
Markus Järger im Beitrag von Mischa Erhardt war das. Nicht nur in Deutschland kam es gestern zu einem großen Streik, auch in Israel wurden Teile des Landes lahmgelegt. Aber anders als in Deutschland ging es beim Generalstreik nicht um laufende Tarifverhandlungen. Den Streikenden ging es um die Zukunft der israelischen Demokratie. Überall im Land zogen die Menschen auf die Straße, um gegen die umstrittene Justizreform der Regierung zu protestieren. Auch Unternehmen beteiligten sich. Der israelische Ableger von Microsoft zum Beispiel warnte auf einem Plakat: Wir haben nur ein Land. Gestern Abend dann verkündete Israels Premier Benjamin Netanyahu, dass die geplante Reform zumindest aufgeschoben wird. Am Telefon in Tel Aviv ist nun Grisha Alroy-Aloser, Geschäftsführer der deutsch-israelischen Industrie- und Handelskammer. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag aus Tel Aviv.
War das gestern auch ein Erfolg der israelischen Wirtschaft, von Arbeitnehmern und Arbeitgebern?
Das war sicherlich im Endeffekt, glaube ich, dass der Aufschub, die Verschiebung dieser Reform durch Premier Netanyahu, durch die Proteste auf den Straßen seit Wochen, mittlerweile seit fast 3 Monaten, mindestens einmal die Woche, oft 3- und 4-mal die Woche begonnen wurde und dann gestern die konzertierte Aktion des Gewerkschaftsdachverbandes Histadrut gemeinsam mit den führenden Wirtschaftsführern, Unternehmen des Landes. Wir haben insgesamt, hallo.
Ja, wir sind noch bei Ihnen.
Machen wir hier weiter.
Sonst gehen Sie ruhig an das andere Telefon, den Hörerinnen und Hörern. Fällt es, glaube ich, auch auf, dass die Verbindung in die Startup Nation Israel bei aller Digitalisierung gerade nicht so gut funktioniert. Wir probieren es weiter, Herr Aloser.
Ja, hören Sie mich?
Ja, das klingt jetzt ganz gut.
Naja, wunderbar. Also ich glaube nach wie vor, dass es im Endeffekt die Proteste waren. Seit Wochen, mittlerweile seit fast 3 Monaten, die Netanjahu zum Einlenken gebracht hat. Dann war das Tüpfelchen auf dem I oder der Strohhalm, der den berühmten Rücken des Kamels brach, gestern die konzertierte Aktion, der Aufruf zum Generalstreik durch den Gewerkschaftsdachverband Histadrut, die großen Betriebsräte und sehr, sehr viele große Unternehmen, die einstimmig gegen diese Reform sind und zum Generalstreik aufriefen. Aber es ist noch längst nicht vorbei. Die Proteste werden wohl auch weitergehen, weil man sich nicht sicher ist, ob das nicht nur aufgeschoben, aber eben nicht aufgehoben ist.
Woher kommt eigentlich die Sorge der israelischen Wirtschaft mit Blick auf die Pläne der israelischen Regierung? Premier Netanjahu beteuert ja immer, wir bleiben eine liberale Demokratie.
Ja, die Beteuerung von Premier Netanjahu kann man in dieser Phase sicherlich nicht allzu ernst nehmen. Es gibt eine merkwürdige Kumpanei aus unterschiedlichen Koalitionspartnern, die unterschiedliche Interessen in dieser Justizreform wiedergespiegelt sehen und deswegen für diese Reform sind, für eine größere politische Einflussnahme auf die Gerichtsbarkeit, für eine Verwässerung der klaren Gewaltentrennung in Israel. Und die israelische Wirtschaft, die westlich, liberal, demokratisch, freiheitlich ist und sein muss als Teil der Weltwirtschaft, die glaubt, dass das sich negativ auf die Wirtschaft auswirken wird. Und wir sehen klare Ergebnisse, wenn wir uns anschauen, wie der Schekel, einer der stärksten Währungen der Welt, in den letzten 3 Monaten nachgegeben hat gegenüber dem Euro und dem Dollar, ist das sehr, sehr deutlich. Das treibt natürlich die Preise, die Verbraucherpreise in Israel in die Höhe und beschleunigt damit auch die Inflation in diesem Land. Wir sehen, dass es Abfluss an Devisen aus dem Land gab in größerem Ausmaß, dass vor allen Dingen Investoren aus dem Ausland sich es jetzt zweimal überlegen, ob sie in einem Land investieren, in dem die Rechtssicherheit nicht mehr so hundertprozentig zu garantieren ist, wie das bislang der Fall war.
Können Sie das ausführen mit Blick auf die deutsche Wirtschaft, die Sie ja auch vertreten? Spüren Sie da eine wachsende Unsicherheit auf Seiten von deutschen Unternehmen?
Wir bekommen vereinzelt Fragen in dieser Richtung, aber ich glaube nicht, dass man irgendetwas Konkretes schon feststellen kann. Das sind Prozesse, die brauchen ihre Zeit. Es ist leichter, Devisenabfluss wahrzunehmen und darzustellen, als Investitionen, die einfach nicht stattgefunden haben. Das kann man sehr schwer beziffern. Das kann man erst im Laufe der Zeit dann nachvollziehen. Was aber größere Sorge macht, ist, dass der Wachstumsmotor der israelischen Wirtschaft, nämlich der Hightech-Sektor, der von vielen jungen, technologiebegabten Menschen geführt wird, dass die sich strikt gegen diese Justizreform gewendet haben und zum Schluss gekommen sind, dass sie a. nicht mehr im Reservedienst der israelischen Armee dienen wollen und b. ihre Unternehmen, die Start-up-Unternehmen, ins Ausland verlegen wollen.
Das und an der Stelle, entschuldigen Sie bitte, Herr Al-Royaloza, muss ich Sie unterbrechen mit Blick auf die Uhr. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.
Alles Gute. Wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Ein Thema ist die Gläubigerversammlung von Galeria Karstadt Kaufhof, die dem Insolvenzplan zur Rettung der Warenhauskette zugestimmt hat. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt:
Das Unternehmen will 82 Filialen behalten und sie in den nächsten Jahren komplett umbauen, nach dem Vorbild der wenigen Warenhäuser, die in verschiedenen Städten zum Konzept Galeria 2.0 gehören. Die Differenzierung der Warenhäuser und des Sortiments nach dem Einkaufsverhalten vor Ort, der Kaufkraft und der Strahlkraft der Filiale ist dringend notwendig. Allein bislang hat der Konzern wenig Hoffnung darauf gemacht, dass er seine Versprechen einhalten kann. Schon der letzte Filialumbau kam schleppend voran. Finanziert werden müssen die nun fälligen, noch umfangreicheren Umbauten aus dem laufenden Geschäft. Die Wirtschaftswoche äußert sich zum groß angelegten Warnstreik im Verkehrswesen. Fragwürdig ist nicht nur die Allianz der Gewerkschaften Verdi und EVG, die zwei getrennte Tarifrunden miteinander verknüpfen und so ihre Streikmacht an die Grenze der Erpressung ausdehnen. Selten waren die Forderungen so übermäßig. Selten haben interne organisationspolitische Faktoren eine so gewichtige Rolle gespielt. Nun sind an der Gewerkschaftsbasis derart hohe Erwartungen entstanden, dass ein Rückzieher am Verhandlungstisch organisationspolitisch kaum möglich ist.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter gleich nach den Nachrichten mit der Sendung Deutschland heute. Ein Thema dann: Energiewende. Warum alte Windräder nicht weiter drehen dürfen. Das war Wirtschaft am Mittag. Besten Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Benjamin Hammer.